NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zum Echo des Tages. In Berlin haben die FDP und Bündnis 90 Die Grünen auf kleinen Parteitagen noch einmal um Positionen gerungen und so versucht, unentschlossene Wähler zu werben. Dazu Berichte und auch unser Kommentar. Die USA verschärfen wieder die Tonlage im Nordkorea-Konflikt, Unruhen in St. Louis nach Freispruch für einen weißen Polizisten, die verfeindeten Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah nähern sich an, ein Busunfall in Tecklenburg fordert ein Todesopfer und ein Besuch auf der IAA in Frankfurt und den dort noch immer feilgebotenen PKW mit Dieselmotoren. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. In Großbritannien wurde die nach dem Bombenanschlag verhängte höchste Sicherheitsstufe wieder aufgehoben. Die Behörden konnten zwei Verdächtige festnehmen. Jens-Peter Marquardt meldet sich aus London.
Eine Festnahme gestern, eine Hausdurchsuchung, eine weitere Festnahme heute. Die britische Polizei macht bei der Aufklärung des U-Bahn-Anschlags vom Freitag Fortschritte. Ein 21 Jahre alter Mann wurde in der vergangenen Nacht in Hounslow im Westen Londons festgenommen unter dem Verdacht der Mittäterschaft bei dem Terroranschlag. Bereits gestern hatte die Polizei im Ausreisebereich des Hafens von Dover einen jungen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, die Bombe in der U-Bahn platziert zu haben. Der 18-Jährige wollte sich offenbar mit der Fähre zum Festland nach Frankreich absetzen. Anschließend durchsuchte die Polizei ein Wohnhaus in Sunbury, einem Vorort im Südwesten von London, wo der Verdächtige bei Pflegeeltern wohnte. Die anliegenden Häuser dort wurden vorsorglich evakuiert, um die Anwohner vor möglichen weiteren Bomben zu schützen. Das Ehepaar, das in dem durchsuchten Haus wohnt, hatte sich seit vielen Jahren vor allem um Flüchtlingskinder aus dem Nahen und Mittleren Osten gekümmert und war dafür von der Queen mit einem Orden ausgezeichnet worden. Eine Nachbarin berichtet. Sie haben sich um Generationen von Kindern gekümmert. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so hilfsbereit war und sich so für die Gemeinschaft eingesetzt hat. Aber vielleicht sind sie über die Jahre zu vertrauensselig geworden. Auch die besten Leute können hintergangen werden. Die Aufnahmen der Überwachungskameras in der U-Bahn und in den Bahnhöfen der District Line hatten die Polizei auf die Spur des Verdächtigen geführt. Gleichzeitig sind die Ermittler aber auch den Aussagen von über 100 Zeugen und Hinweisen nachgegangen, die sie über das Internet und eine Hotline bekommen haben. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Innenministerin Amber Rudd teilte am Morgen mit, die Polizei verfolge weitere Spuren, die zu möglichen Mittätern führen könnten. Die Ermittler hätten aber keine konkreten Hinweise auf weitere Anschläge, wie vom sogenannten Islamischen Staat angedroht. Es war ja abzusehen, dass der Islamische Staat die Verantwortung für diesen Anschlag für sich reklamiert. Wir haben dafür aber bisher keine Belege. Im Zuge der Ermittlungen werden wir herausfinden, wie der Täter radikalisiert wurde, wenn wir das können. Die Innenministerin nahm sich auch noch einmal US-Präsident Trump vor. Er hatte schon kurz nach dem Anschlag getwittert, die Täter vom Freitag seien Scotland Yard bekannt gewesen. Amber Rudd erklärte, es sei niemals hilfreich, über laufende Ermittlungen zu spekulieren. Das schließe auch den US-Präsidenten ein.
It's never helpful to have speculation about an ongoing operation. And I would include the President of the United States in that comment. It is pure speculation, absolutely.
Die Sicherheitslage in Großbritannien hat sich nach der Festnahme der zwei Verdächtigen etwas entspannt. Deshalb gilt jetzt nicht mehr die Sicherheitswarnstufe 1, die bedeutet, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte. Stattdessen gilt jetzt wieder wie vor dem U-Bahn-Anschlag die Sicherheitswarnstufe 2. Das bedeutet, Anschläge seien hochwahrscheinlich. Damit endet auch der Einsatz von Soldaten, die vorübergehend zum Schutz von Plätzen und Gebäuden eingesetzt wurden und die Polizei entlasten sollten. Von den etwa 30 Personen, die am Freitag bei dem Anschlag verletzt wurden, sind inzwischen alle bis auf eine Person aus den Krankenhäusern entlassen worden. Sie hatten vor allem Brandverletzungen erlitten. Der Terroranschlag auf die Londoner U-Bahn hätte aber deutlich schlimmer enden können, wie Innenministerin Rudd bestätigte. Der Sprengsatz war lediglich in Brand geraten und nicht detoniert.
Die Grünen wollen nach der Bundestagswahl in einer Woche unbedingt wieder Regierungsverantwortung teilen. Ob es allein mit Schwarz-Grün möglich wird, ist offen. Deshalb galt der kleine Parteitag heute in Berlin vor allem dem Ziel, die FDP anzugreifen und Wechselwähler zu mobilisieren. Bettina Nutz über die grüne Strategie im Schlussspurt des Wahlkampfes.
Draußen scheint die Sonne, rund um das Berliner Gasometer. Grüne werben mit Flickzeug fürs Fahrrad und mit wiederverwendbaren Kronkorken. Winzige E-Mobile surren übers Gelände. Tiefgrünes Design, Umwelt- und Klimaschutz, Top-Thema, unübersehbar. Unüberhörbar der Kraftakt, der die Grünen auf den letzten Metern doch zum Erfolg, vielleicht gar in eine neue Regierung katapultieren soll. Katrin Göring-Eckardt schwört die Delegierten darauf ein.
Wenn man den Klimawandel leugnet, wenn man mehr Klimawandel haben will, dann wählt man FDP. Wenn man aber will, dass der Klimawandel gestoppt wird, dass die Erderwärmung gestoppt wird, dass die Klimakrise ein Stoppschild bekommt, dann wählt man Bündnis 90 Die Grünen am 24. September.
Die grüne Spitzenkandidatin spricht immer wieder von einer Richtungsentscheidung am 24. September. Und das tut sie ohne irgendeine Spur von Verdrossenheit über schlechte Umfragewerte, wie auch alle anderen am Rednerpult. Alle sind angriffslustig, es gibt viel Applaus, kein Hauch von Flügelkampf weht ums Gasometer. Geschlossenheit ist oberstes Gebot. Eine Woche vor der Wahl geht es hier und heute darum, die politische Konkurrenz vorzuführen. Beim Kampf um Platz 3 gerät vor allem der Gegner FDP ins Visier und damit eine Art Horrorgemälde von Schwarz-Gelb.
Der Spiegel hat über die FDP Folgendes geschrieben: Nachhaltiger kann man die Welt nicht ruinieren. Wenn man den Klimawandel leugnet, wenn man mehr Klimawandel haben will, dann wählt man FDP.
Und es geht auch gegen die SPD und für das Werben um SPD-Wechselwähler. Stichwort soziale Gerechtigkeit. Dafür hätten die Sozialdemokraten in der Großen Koalition eben nicht gesorgt. Im Gegenteil, urteilt Göring-Eckardt.
Diesmal grün, es kommt wirklich darauf an, wenn ihr wollt, dass sich in der Republik diesmal echt was ändert.
Und echt ändern will Parteichef Cem Özdemir auch die deutsche Türkei-Politik. Ein Thema, das den Wahlkampf immer wieder erreicht hat, auch weil Präsident Erdogan deutschen Wählern mit türkischen Wurzeln empfohlen hatte, bestimmte Parteien nicht zu wählen, auch nicht die Grünen.
Für diese Partei ist es eine Auszeichnung, wenn ein autoritärer Herrscher sagt, dass man uns nicht wählen soll. Das zeigt uns, dass wir was richtig gemacht haben, liebe Freundinnen und Freunde.
Und auch richtig, so Özdemir, sei es nach der Wahl, offen zu sein für Koalitionsgespräche mit allen Parteien. Aber ganz klar wollen sich die Grünen in dieser letzten Woche Wahlkampf gegen rechts stellen, wie sie sagen. Moral als Standortfaktor. Mit der AfD könnten erstmals Nazis in den Bundestag einziehen, warnt Özdemir.
Eine Partei, die diese Lehre nie wieder Auschwitz in Frage stellt, das ist keine Partei, die sich zu Recht auf den Namen Deutschland berufen darf. Jetzt nicht, morgen nicht, niemals.
Das Wort Jamaika übrigens, die Koalitionsoption mit FDP und Union, taucht heute offiziell nicht einmal auf. Intern kontrovers diskutiert könnte es aber die einzige Regierungsmöglichkeit für die Grünen sein und nach dem 24. September für die Partei zum Top-Thema, vielleicht zum Top-Streitthema werden.
Nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt von den Grünen trafen sich die Liberalen zu einem außerordentlichen Parteitag. Parteichef Christian Lindner malte ein düsteres Szenario zu möglichen Koalitionsbildungen und verwies auf die wichtigsten Programminhalte seiner Partei, die nicht verhandelbar seien. Gabriele Internan meldet sich aus Berlin.
Es geht am nächsten Sonntag um den dritten Platz. Das machte Parteichef Christian Lindner vor den mehr als 600 Delegierten des Parteitags deutlich.
Es ist ein Rennen zwischen Freien Demokraten und AfD. Wir kämpfen dafür, diese dritte Kraft zu sein, weil es nicht sein kann, dass auf eine mögliche neue große Koalition eine Partei antwortet, die von völkisch autoritären Urteilen bestimmt ist.
Den Grünen traut Lindner mit Blick auf die letzten Umfragen nicht mehr zu, in dieses Rennen einzugreifen. Eine starke FDP aber könne noch verhindern, dass die AfD Oppositionsführer wird, und zwar unabhängig davon, ob die Liberalen an der Regierung beteiligt sind oder nicht.
Weil eine neue große Koalition die FDP als Oppositionsführerin braucht. Und wenn es eine kleine Koalition gibt, dann ist die SPD die Oppositionsführerin.
Inhaltlich gab es die bekannten Wahlkampfthemen. Mehr Geld für Bildung und schnelles Internet, weniger Bürokratie, weniger Steuern und Abgaben und weniger Eingriff in die Bürgerrechte im Namen der inneren Sicherheit. Auf 10 Punkte haben die Liberalen ihr Wahlprogramm eingedampft. 10 Punkte, in denen sie Trendwenden einleiten wollen. Nur einen Punkt machte Lindner dabei zur Bedingung für eine Koalition: die Einwanderungspolitik.
Für uns ist klar, eine Einwanderungsstrategie, die klar unterscheidet zwischen Asyl für individuell Verfolgte, humanitären Schutz für Flüchtlinge und klaren Kriterien für die Einwanderung von Qualifizierten, das ist für uns eine Koalitionsbedingung.
Deutlich machte Lindner, dass sich die FDP in den vergangenen 4 Jahren gewandelt hat. Weg vom Image der Partei der Besserverdienenden. Man wolle Politik machen für die Mitte der Gesellschaft.
Vom ALG-2-Empfänger, dem wir die Zuverdienstgrenzen erhöhen wollen, über die Rentnerinnen und den Betrieb, denen wir die Stromsteuerbelastung nehmen wollen. Die Krankenschwester, die von steigenden Sozialabgaben betroffen ist. Bis zum Ingenieur, der sich fragt, warum er nach 2019 noch den Solidaritätszuschlag zahlen muss.
Anders als in den vorangegangenen Wahlkämpfen mieden die Liberalen auch jede Koalitionsaussage.
Wir wollen gewählt werden, um unseretwillen, als eigenständige Partei. Wir schließen nichts aus, nur eins, unsere Grundsätze zu verraten.
Eigentlich war eine Aussprache zur Rede des Parteivorsitzenden geplant. Die fiel allerdings aus, mangels Interesse. Nur der Vorsitzende der Jungen Liberalen, Konstantin Kuhle, ergriff das Wort. Auch er nahm sich die AfD als Hauptgegner vor.
Wenn jemand antieuropäische Parolen am Rednerpult des Deutschen Bundestages raushaut, dann will ich, dass darauf ein Vertreter der jungen Generation antwortet. Ein Vertreter von 70 Direktkandidaten der Jungen Liberalen, die es sich nicht vorstellen können, auf einem Kontinent zu leben mit geschlossenen Grenzen. Wir brennen für Europa und wir können uns nichts Schöneres vorstellen als dieses Brennen für die europäische Einigung gegen die AfD auch im Plenum des Deutschen Bundestages zu verteidigen.
Allein in 70 Wahlkreisen kandidieren die jungen Liberalen für das Direktmandat. Auch dies ein Zeichen der neuen, der gewandelten FDP.
4 Jahre lang gehörte die FDP nicht dem Deutschen Bundestag an. Jetzt ringen die Liberalen darum, drittstärkste Kraft in einer Woche zu werden. Was aber hat der außerordentliche Parteitag in Berlin gebracht? Hören Sie den Kommentar von Christina Nagel.
Dieser Parteitag war vor allem eines: überflüssig. Darüber muss sich nun niemand in der FDP ärgern. Ganz im Gegenteil, die Liberalen dürfen sich freuen. Denn anders als erwartet braucht die Partei kurz vor der Wahl keine extra Versammlung mit großem Besteck mehr, also mit Vorstand, 600 Delegierten und noch mehr Ehrengästen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Es wird auch so viel und oft über die FDP geredet und geschrieben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es um die Modelqualitäten oder die protzig daherkommenden Jugendambitionen des Parteichefs geht, um den verbalen Schlagabtausch mit den Spitzenkandidaten der Grünen, um eine Jamaika-Koalition oder liberale Inhalte. Entscheidend ist vielmehr, dass es die FDP geschafft hat, sich die öffentliche und mediale Aufmerksamkeit zurückzuerobern. Sie ist auf Augenhöhe mit den anderen kleinen Parteien. Und das war und ist keine Selbstverständlichkeit nach dem massiven Absturz vor 4 Jahren. Selbst die ambitioniertesten Berufsoptimisten der Freien Demokraten hätten nicht erwartet, dass es in diesem Bundestagswahlkampf darum gehen könnte, drittstärkste Kraft zu werden. Der Wiedereinzug in den Bundestag, das war das Ziel, der Erfolg lange nicht ausgemacht. Dass der Wiederaufbau so glatt verlief, dass sich die Partei Stück für Stück berappelt hat, ist nicht, wie manch einer denkt, allein das Ergebnis der rhetorischen Fähigkeiten von Parteichef Christian Lindner. Es war harte Arbeit, die Lindner zwar maßgeblich vorangetrieben hat, die aber ohne das Kernteam und ohne viele neue Kräfte nicht möglich gewesen wäre. Die Erfolge bei den Landtagswahlen, die guten Umfragewerte haben die Parteianhänger mobilisiert. Die Lust, Wahl zu kämpfen, ist da. Einen extra Motivationsschub durch einen extra Parteitag brauchte es in diesem Fall nicht. Und den Wahlaufruf? Die Liste der 10 Punkte mit Aussagen, an denen sich die Partei messen lassen will, auch den brauchte es nicht wirklich. Es ist nicht mehr als eine Kurzfassung des schon bekannten Wahlprogramms, in dem es unter anderem einmal mehr um die Kernthemen Bildung und Digitalisierung geht. Natürlich haben die Redner Kubicki, Lindner und Beer die Gelegenheit genutzt, ihr Konzept, ihre Ideen noch einmal an den potenziellen Wähler zu bringen und der politischen Konkurrenz einen mitzugeben. Klare Worte zur AfD, dem eigentlichen Gegner. Spitzen gegen SPD und Grüne, letzteres aber in einem Rahmen, der trotz der inhaltlichen Differenzen Spielraum für Verhandlungen lässt, auch in Sachen Jamaika. Dabei geht es nicht ums Regieren um jeden Preis. Die FDP hat auf die harte Tour gelernt, dass sie bei sich und ihren Inhalten bleiben muss. Der Wiedereinzug in den Bundestag, den zwar jetzt niemand beschreien mag, aber an dem auch kaum noch jemand zweifelt, ist nur das Ende der ersten Etappe. Es folgt die zweite, die Bewährungsprobe. Dann aber, und das lässt die Freien Demokraten schon dieser Tage strahlen wie Wahlsieger, wieder mit Parteitagen, denen nicht mehr das ungeliebte Etikett außerparlamentarische Opposition anhängt.
Christina Nagel kommentiert im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Kann der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen noch konstruktiv zu einer Lösung des Atomkonflikts um Nordkorea beitragen? Bundesaußenminister Sigmar Gabriel appellierte in Peking an China, Russland und die USA, sie sollten eine diplomatische Lösung anstreben. Doch aus New York kommen jetzt harsche Töne, die einen Militärschlag nicht ausschließen. Informationen von Georg Schwarte.
Es sei keine leere Drohung gewesen. Feuer und Wut. Die von Präsident Trump unlängst angekündigte mögliche Reaktion der USA auf Nordkoreas wiederholte Atom- und Raketentests. Einen Tag, bevor der US-Präsident erstmals die Vereinten Nationen in New York besucht, hat seine UN-Botschafterin Nikki Haley den Ton gegenüber Nordkorea erneut verschärft. Der Sicherheitsrat, der erst vergangenen Montag Sanktionen gegen Nordkorea verhängt hatte, habe seine Möglichkeiten mehr oder weniger ausgeschöpft, so Haley. Notfalls müsse jetzt Verteidigungsminister Mattis die Dinge in die Hand nehmen. Wenn Nordkorea sein unverantwortliches Verhalten fortsetze, wenn die USA sich oder ihre Verbündeten verteidigen müssten, werde Nordkorea zerstört. Jeder wisse das.
If North Korea keeps on with this reckless behavior, if the United States has to defend itself or defend its allies in any way, North Korea will be destroyed. And we all know that. And none of us want that. None of us want war.
Keiner wolle Krieg, schob Haley in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNN nach. Morgen wird Präsident Trump ein von den USA organisiertes Spitzentreffen zum Thema UN-Reform in New York leiten, bevor er am Dienstag seine mit Spannung erwartete Rede zum Auftakt der 72. UN-Generaldebatte im Weltsaal der Vereinten Nationen halten wird. Dabei werde er seine bei seiner Amtseinführung im Januar verkündete Doktrin des America First erläutern und über die Themen Wirtschaft, Frieden und Verantwortung sprechen. Trump wird insgesamt 4 Tage in New York bleiben, deutlich länger als zuletzt sein Amtsvorgänger Obama. Neben seinen offiziellen Auftritten sind Treffen mit dem chinesischen und dem französischen Präsidenten geplant, außerdem Gespräche mit Israels Regierungschef Netanyahu.
In der amerikanischen Stadt St. Louis hat es auch die 2. Nacht in Folge Proteste und Ausschreitungen gegeben. Anlass ist der Freispruch eines weißen Polizisten, der vor 6 Jahren einen Schwarzen erschossen hatte. Martin Ganselmeier berichtet.
Die Proteste einiger hundert Demonstranten unter dem Motto Black Lives Matter verliefen zunächst friedlich. Eine kleine Gruppe weigerte sich jedoch, nach dem Ende der Demo nach Hause zu gehen. Einige gewalttätige Demonstranten bewarfen Polizisten mit Flaschen und zerstörten Fensterscheiben im Universitätsviertel von St. Louis. Daraufhin schritt die Polizei mit Hundertschaften und gepanzerten Fahrzeugen ein. Mindestens 9 Menschen wurden vorläufig festgenommen. Es war schon die 2. Protestnacht in St. Louis, nachdem am Freitag ein weißer Polizist freigesprochen wurde. Er hatte vor 6 Jahren nach einer Verfolgungsjagd einen unbewaffneten 24-jährigen Schwarzen erschossen. Kurz bevor der Polizist 5 tödliche Schüsse abgab, war auf der Autokamera zu sehen, wie er seinem Polizeikollegen sagte, er werde den jungen Mann töten. Das Gericht entschied jedoch, dass dies für eine Verurteilung wegen Mordes nicht ausreicht. Der angeklagte Polizist hatte ausgesagt, er habe sich in Gefahr gefühlt. In den USA werden immer wieder angeklagte Polizisten freigesprochen, wenn sie glaubhaft machen können, dass sie sich bedroht fühlten. Wegen der Proteste und Ausschreitungen war ein Konzert der irischen Rockgruppe U2 abgesagt worden. Auch heute wird mit weiteren Protesten gerechnet.
Vor 10 Jahren übernahm die radikal-islamische Hamas die Macht im Gazastreifen gewaltsam. Der Friedensprozess für den Nahen Osten geriet weiter ins Stocken und für die 2 Millionen Menschen in dem kleinen Landstreifen am Mittelmeer verschlechterten sich die Lebensbedingungen. Nun will die Hamas die Verwaltung an die Fatah, also die Regierung des Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas, zurückgeben. Die Vereinten Nationen begrüßten diesen Vorschlag. Informationen von Tim Aßmann.
Sollte die Hamas ihre Ankündigungen in die Tat umsetzen, könnte das ein wichtiger Schritt hin zu einer Einigung mit der rivalisierenden Fatah-Bewegung von Palästinenserpräsident Abbas sein. Von einer historischen Chance für eine Wiedervereinigung sprach ein Abbas-Sprecher. Andere Stimmen aus der Fatah-Führung klangen zurückhaltender. Das Abbas-Lager will erst abwarten, welche konkreten Schritte zu einer Machtübergabe im Gazastreifen die Hamas unternimmt. Die radikale Palästinenserorganisation erklärte die Auflösung ihres Verwaltungskomitees für den Küstenstreifen, eine Art Schattenregierung, und forderte die palästinensische Autonomiebehörde von Mahmoud Abbas auf, wieder die Regierungsverantwortung im Gazastreifen zu übernehmen. Vor rund 10 Jahren hatte die Hamas nach tagelangen Kämpfen mit der Fatah die Macht an sich gerissen. Es folgten 3 Kriege mit Israel und eine Verelendung des abgeriegelten Küstenstreifens mit seinen rund 2 Millionen Bewohnern. Die Hamas verlor außerdem wichtige Verbündete und ist politisch weitgehend isoliert. Sie will nun auch freien Parlamentswahlen in den palästinensischen Gebieten zustimmen. Das Einlenken der Hamas wurde unter ägyptischer Vermittlung erreicht. Es wird erwartet, dass Ägypten seine Abriegelung des Gazastreifens lockert.
Ins Inland. Bei einer Anreise zu einem Reformationsfest im münsterländischen Tecklenburg ist bei einem Busunfall eine Frau ums Leben gekommen. 21 Insassen wurden verletzt. Der Bus war aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Ein Bericht von Jessica Merten.
Der Shuttlebus war unterwegs vom Park and Ride Parkplatz in die Innenstadt von Tecklenburg. Im ländlichen Ortsteil Ledde kam das Fahrzeug in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben und kippte in ein Maisfeld. Eine Frau starb. Nach Aussage der Polizei war sie offenbar durch die Seitenscheibe geschleudert worden und dann unter den Bus geraten. Matthias Kitte von der Polizeiwache Ebenbüren war einer der ersten am Unfallort.
Aufgrund der Feierlichkeiten des Reformationstages in Tecklenburg waren auch viele Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort. Da haben entsprechende Notfallkonzepte dann direkt gegriffen, sodass die ersten Einsatzkräfte circa 3 Minuten nach dem ersten Notruf hier vor Ort waren.
Über die Identität des Unfallopfers war bis zum späten Nachmittag nichts bekannt. Die Polizei rätselt weiterhin, wer die Frau ist. Sie konnte mittlerweile geborgen werden. Ein Kran musste den Bus anheben. 21 Menschen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sie hatten zumeist Schürfwunden und Prellungen davongetragen. Die übrigen 55 Fahrgäste brachten die Einsatzkräfte in die Hauptschule nach Tecklenburg. Dort wurden sie von Notfallseelsorgern betreut. Warum die 53-jährige Fahrerin mit ihrem Bus in den Graben geraten war, ist bislang noch unklar. Ein Alkoholtest verlief negativ. Die Polizei ermittelt jetzt, ob es sich um einen technischen Defekt oder um einen Fahrfehler gehandelt haben könnte. Die Nachricht von dem schweren Unglück verbreitete sich schnell während des Eröffnungsgottesdienstes. Die Besucher zeigten sich tief bestürzt.
Es war so ein bisschen zu Beginn des Gottesdienstes zu spüren, dass irgendwas passiert sein musste. Aber welche Tragweite? Im Augenblick denkt man eher an einen Anschlag als an einen Unfall, ne?
Ja, erstmal klar, logisch. Glück, das war der Bus, der vor uns gefahren ist. Und Glück, dass wir nicht drin gesessen haben. Und dann zweitens haben wir gedacht, dass wir unsere Kinder anrufen, dass wir nicht in dem Bus gesessen haben.
Als es bekannt gegeben wurde, waren alle fassungslos. Das hat man gemerkt. Es war einfach nur Stille.
Man ist im ersten Moment geschockt und denkt, Scheibenhonig. Eigentlich sollte heute schöne Stimmung sein, ne? Und man ist einfach bedrückt.
Auch die Veranstalter, die 3 evangelischen Kirchenkreise des Münsterlandes, sind geschockt. Superintendent André Ost vom Kirchenkreis Tecklenburg.
Wir sind als Veranstalter natürlich sehr, sehr traurig über diese Katastrophe, die sich da ereignet hat. Wir haben mit sehr großer Arbeit natürlich 3 Jahre dieses Fest vorbereitet. Also ein Fest der 3 Münsterlandkirchenkreise hat es so auch noch nie gegeben. Also etwas ganz Besonderes. Und es ist natürlich jetzt ganz, ganz stark eingetrübt. Ein großer Schatten, der auf diesem Tag liegt für uns.
Eine Kabarettveranstaltung sagten die Veranstalter bereits ab. Das geplante Pop-Oratorium soll nach einer Gedenkveranstaltung aber stattfinden.
Für den Volkswagen-Konzern und seine Audi-Tochter könnte Dieselgate nun auch in Deutschland rechtliche Folgen haben. Nicht die Kunden, sondern die deutschen VW- und Audi-Händler streiten mit dem Autobauer öffentlich über die Folgen der Dieselkrise und wollen Schadensersatz. Derzeit wird ein Rechtsgutachten erarbeitet. Insgesamt dürfte es um eine hohe 2- bis 3-stellige Millionensumme gehen. Auf der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main werden trotz unklarer rechtlicher Rahmenbedingungen im Hinblick auf die weitere Zulassung von Dieselfahrzeugen immer noch neue Modelle mit diesem Antrieb präsentiert. Lars Hofmann hat dazu einige Messebesucher befragt.
Egal ob bei Opel, Renault oder VW, viele suchen nach wie vor gezielt nach Dieselmotoren.
Weil ich viel fahren muss, ganz einfach, und weil es billiger ist.
Ja, selbstverständlich, immer noch. Wegen der besseren Durchzugskraft.
Trotzdem ist auffällig, wie viele Besucher, die sich die Dieselmodelle anschauen, dann doch abwinken.
Diesel würde ich ausschließen, will ich nicht. Die Hersteller haben sich selber ein Eigentor geschossen. Also man wird nur noch verarscht.
Benzin verschmutzt nicht so die Welt. Ich denke, dass die Diesel ist nicht die Zukunft.
Ein Mann steht neben einem VW Golf Diesel. Seinen 13 Jahre alten Benziner will er nicht ersetzen. Der fahre ja noch. Er schaue sich aus Interesse um. Und hat dabei festgestellt, die Dieselmodelle sind überall zu sehen. Ausgestellt wie immer.
Ja, ganz normal. Nur sind sie jetzt alle sauber, komischerweise.
Manipulierte Abgasmessungen, falsche Versprechungen und mögliche Dieselfahrverbote schrecken viele ab. Ein Mann begutachtet einen Renault Diesel. Angst vor Fahrverboten hat er nicht.
Keine Bedenken, weil es wird Jahrzehnte dauern, bis die das abschaffen.
Und auch die Frage, ob die neuen Dieselmodelle auf der IAA wirklich sauberer sind, geht er ganz pragmatisch an.
Ich mache mir keinen Gedanken, weil das kann man nie wissen. Und es ist sauber, wenn man steht, und es ist nicht sauber, wenn man fährt.
Sauber, wenn das Auto steht. Den Versprechungen der Hersteller, ihre neuesten Modelle seien wirklich sauber, vertrauen viele nicht mehr nach den Erfahrungen der letzten 2 Jahre.
Ja, das haben die damals auch gesagt, vor Jahren. Genauso.
Ich glaube nicht. Benzin auch nicht sauber. Besser ist elektrische Autos.
Ein Mann begutachtet einen Toyota-Bus mit Dieselmotor. Er macht sich durchaus Gedanken über den Schadstoffausstoß. Aber...
Ja, ich muss zwangsläufig nach einem Diesel suchen, weil ich Vater von 5 Kindern bin. Und ich brauche so ein großes Auto und da gibt es eigentlich nur Diesel.
Viele Besucher an den Dieselautos achten auf Verbrauch und Schadstoffklassen. Also Euro 4, Euro 5 oder die neueste Euro 6. Ein junger Mann begutachtet mit glänzenden Augen einen Toyota Hilux, einen Gelände-Pickup-Truck mit Dieselmotor. Schönes Auto, sagt er. Aber die Umwelt sei ihm auch wichtig.
Ja, mindestens die Euro 5 auf jeden Fall. Ja, so, dass halt die Umwelt nicht so belastet wird und deswegen.
Euro 5. Eigentlich veraltet. Am Stand nebenan, bei Opel, steigt gerade ein Mann aus einem Crossland X Diesel. Für ihn sind die neuen Diesel durchaus eine Option.
Die neuen Modelle mit Euro 6, ja, aber die älteren Modelle leider nicht mehr.
Immerhin, Euro 6 ist ihm wichtig. Dabei sagen Experten, müsse man wirklich aufs Kleingedruckte achten. Euro 6 seien nicht die Modelle, die im Alltag wirklich sauber seien, die Anforderungen der nächsten 1-2 Jahre erfüllten. Da müsse man auf Euro 6D oder 6D Temp achten. Auf Modelle, die nicht nur nach dem neuesten Testzyklus WLTP getestet sind, sondern möglichst auch schon im Straßenbetrieb.
Blickt doch keiner mehr durch, ne? Hat doch vorher schon keiner mehr durchgeblickt.
Nein, eigentlich ist das schon zu kompliziert. Wirklich undurchschaubar eigentlich.
Nee, da habe ich schon lange keinen Durchblick mehr.
Ich frage dann immer meinen Sohn, der arbeitet also in der Zulieferfirma und er kann mir das dann genau erklären.
Glücklich, wer sich so helfen lassen kann. Das verlorene Vertrauen in den Diesel und die Hersteller ist auf der IAA deutlich zu spüren.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages mit Mats Nicholson.
Die letzte Partie dieses Bundesligaspieltags wird in Dortmund ausgetragen. Es ist Halbzeit zwischen dem BVB und dem 1. FC Köln. Und Dortmund, der Favorit, führt mit 2:0. Burkhard Hupe fasst die erste Halbzeit aus Dortmund zusammen.
Das 1:0 durch Maximilian Philipp, ein Kopfballtor, unstrittig. Das zweite Diskussionsthema Nummer 1 in der Pause in Dortmund unter den 81.500 Zuschauern. Ecke gab es für die Dortmunder und die kam rein in Richtung 5-Meter-Raum. Und dann wurde Kölns Torhüter Timo Horn wohl vom eigenen Mann, von Dominik Heinz, seinem Abwehrspieler, blockiert. Sokrates stand auch noch dabei und der Schiri pfiff es erst zurück, aber erst nachdem Sokrates den Ball über die Linie gestochert hatte, dann gab es den Gedankenaustausch mit dem Videoschiedsrichter und der sagte, nein, nein, alles korrekt. Da haben sich die Kölner selbst behindert. Der Torhüter wurde vom eigenen Mann blockiert und nicht von Sokrates. Deshalb der Ball korrekt über die Linie gebracht. Und so führt Dortmund zur Pause mit 2:0.
Schon heute Nachmittag hat Bayer Leverkusen gespielt und der Arbeitstag war erfolgreich. Die Leverkusener haben endlich ihr erstes Saisonspiel gewonnen, deutlich mit 4:0 gegen Freiburg. Schon zur Pause stand es 3:0 für Bayer. Noch früher haben Hoffenheim und Hertha gespielt, um 13.30 Uhr. Diese Partie endete 1:1. In der zweiten Liga gab es für den bisherigen Tabellenführer Düsseldorf einen Rückschlag beim 1:3 in Fürth. Holstein Kiel bleibt also tatsächlich Erster nach diesem Spieltag. Darmstadt besiegte Bielefeld 4:3, Heidenheim gewann 2:1 in Bochum. In der Formel 1 ist heute eine Vorentscheidung in Sachen Weltmeisterschaft gefallen. Lewis Hamilton hat das Rennen in Singapur gewonnen und seinen Vorsprung in der Gesamtwertung ausgebaut. Sein großer Konkurrent Sebastian Vettel ist nämlich schon ganz früh ausgeschieden. Oliver Frick berichtet.
Der 4-malige Weltmeister wurde noch in der Startphase auf nasser Strecke in eine Kollision mit dem Red Bull von Max Verstappen und dem Ferrari von Kimi Räikkönen verwickelt. Vettel, der von der Pole Position aus gestartet war, fuhr zwar noch ein wenig weiter, drehte sich aber mit seinem beschädigten Ferrari und knallte gegen die Streckenbegrenzung. So war der Weg frei für Lewis Hamilton. Der Mercedes-Pilot, der ja nur von Rang 5 aus gestartet war, überstand den Startcrash unbeschadet und fuhr ein fehlerloses Rennen souverän nach Hause. Zweiter wurde Danny Ricciardo im Red Bull Renault.
Gute Nachrichten gibt es für den Deutschen Tennisbund. Die DTB-Männer bleiben in der Weltgruppe der besten Tennisnationen. Im Abstiegsduell gegen Portugal gewann Deutschland um Teamchef Boris Becker knapp. Im letzten und entscheidenden Match siegte Jan-Lennard Struff in einem 5-Satz-Krimi gegen seinen portugiesischen Gegner.
Vielen Dank, Mats Nicholson. Das war das Echo des Tages. Wie immer als Podcast verfügbar im Internet unter ndr.de/info. Oder wdr5.de. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.